was in Österreich möglich ist, gemeinsam Energie zu erzeugen und zu teilen, ist genial, vor allem im Vergleich zu Deutschland. Da ist man wirklich noch im Mittelalter, kommt mir vor.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Und damit herzlich willkommen zu Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Ja, ihr habt eine größere PV-Anlage, liebes Publikum, und gerade in den letzten Wochen, da würdet ihr gerne euren Strom mit euren Nachbarn teilen. Österreich teilt PV-Strom längst zwischen Nachbarn, Gemeinden und Betrieben, während Deutschland da eher noch zurückhaltend ist, jetzt mal milder ausgedrückt. Neue Dynamik bringt nun in Österreich das Elektrizitätswirtschaftsgesetz, kurz LWG. Und das sorgt bei manchem deutschen Energiepolitiker für echtes Staunen. Und wie progressiv das wirklich ist, das besprechen wir heute mit einem ganz tollen Gast. Grüß dich, Vera Imica.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, gerne. Vera, du bist Geschäftsführerin des Bundesverbands Photovoltaik Austria.
Richtig. Wir sind eine klassische Interessensvertretung für das Thema Photovoltaik und Stromspeicher und wir schauen einfach, dass PV-Anlagen und auch Batterien in Österreich schneller, reibungsloser und vor allem viel mehr noch installiert werden.
Ja, steigen wir vielleicht ein bisschen provokant mal mit der ersten Frage ins Gespräch ein. Und zwar, wenn ich jetzt heute als PV-Besitzer Strom mit Nachbarn, Freunden oder auch vielleicht sogar einem Betrieb teilen will, bin ich dann in Österreich nach deiner Einschätzung schon in der Energiewende von morgen, während ich hier in Deutschland eher noch ein bisschen in der Vergangenheit bin und hier immer noch nach Lösungen für das große Smart-Meter-Desaster gesucht wird?
Ja, also absolut. Österreich hat Energy Sharing schon seit knapp 10 Jahren umgesetzt. Der letzte große Schritt war vor 4 Jahren, ein letzter Schritt war vor ein paar Monaten. Also was in Österreich möglich ist, gemeinsam Energie zu erzeugen und zu teilen, ist genial. Vor allem im Vergleich zu Deutschland, da ist man wirklich noch im Mittelalter, kommt mir vor.
Ja, so kann man es ausdrücken, ganz genau. Sag doch mal ganz kurz, was ist da das Geheimnis vom Energy Sharing in Österreich? Wenn du das jetzt mal erklären müsstest, vor allem einen deutschen Energiepolitiker, was macht ihr da besser?
Also wir haben 2017 mit dem Thema schon begonnen, damals noch innerhalb des Wohnbaus, also klassisch mehrgeschossiger Wohnbau. Und dann ist es sukzessive ausgebaut worden. Und wir haben ja eine Vorgängerregierung gehabt mit einer grünen Ministerin, der das Thema Energiewende und Bürgerbeteiligung ein großes Anliegen war. Und die hat dann wirklich 2021 eine große Gesetzesreform auch gemacht und hat gesagt, okay, so jetzt kann man den Strom auch außerhalb des Gebäudes nutzen. Man kann ihn innerhalb der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde nutzen. Es gibt Förderungen dafür, es gibt Netzreduktionen dafür und, und. Es sind Prozesse aufgesetzt worden. Und das war so dieser Startschuss für den Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung. Ich muss dazu sagen, wir haben den Vorteil, dass unser Smart Meter Rollout sehr weit fortgeschritten schon ist. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, sonst ginge das auch nicht so, wie wir das jetzt aktuell machen. Ich habe mich auch in Vorbereitung auf den Podcast heute mir eben angeschaut, wie das in Deutschland funktioniert und war dann massiv irritiert, wie kompliziert und eigentlich bremsend man das Thema auch umsetzen kann, wenn man will. Also ich muss ehrlich sagen, da ist uns vor ein paar Jahren ein großer Schritt gelungen. Mit Unterstützung der Politik natürlich, das muss ich auch ganz klar sagen. Also der Wille der Politik war da.
Dann erklär doch an dieser Stelle ganz kurz, um was geht's denn beim Energy Sharing? Was ist das überhaupt?
Man kann den Strom innerhalb des Gebäudes nutzen, mehrgeschossiger Wohnbau, wo ich meinen Strom direkt meinem Nachbarn verkaufe. Dafür zahle ich auch keine Netzgebühren, keine Abgaben. Also dem kann ich den Strom quasi verkaufen oder auch schenken. Und wenn ich sage, okay, ich möchte aus dem Gebäude rausgehen, dann ist das eben seit 5 Jahren jetzt auch möglich, dass ich außerhalb des Gebäudes den Strom verkaufen kann. Und wenn mir das nicht reicht, dann kann ich ihn auch außerhalb der Stadt, außerhalb der Gemeinde verkaufen. Und wir haben dafür unterschiedliche Begriffe. Das ist das kleinste quasi, die kleinste gemeinsame Erzeugung ist die gemeinschaftliche Erzeugungsanlage. Das ist die innerhalb des Gebäudes. Wenn ich außerhalb des Gebäudes meinen Strom verteilen möchte, ist es die erneuerbare Energiegemeinschaft. Und darüber, quasi über ganz Österreich, sparen sich dann die Bürgerenergiegemeinschaft. Und je nachdem, welches Modell ich wähle, habe ich unterschiedliche Vorteile und auch Netzreduktionen, Kosten im Wesentlichen.
Was brauche ich denn jetzt technisch, um dieses Energy Sharing zu machen? Also wir haben ja gerade schon über Smart Meter Rollout gesprochen. Das spielt natürlich eine große Rolle. Vielleicht kannst du da auch mal sagen, was habt ihr für eine Quote genau in Österreich und was brauche ich grundsätzlich, um daran teilzunehmen?
Wir haben in Österreich mittlerweile 95% Smart Meter Rollout. Also das ist schon beachtlich. Das heißt, die Netzbetreiber reden von einem flächendeckenden Smart Meter Rollout. Es hat 2017 im Wesentlichen begonnen, damals eben wie so diese kleinen gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen möglich geworden sind, hat der Gesetzgeber gesagt, jeder, der einen Smart Meter haben möchte, muss innerhalb von 6 Monaten einen Smart Meter bekommen. Das heißt, der Netzbetreiber hatte die Verpflichtung, einen Smart Meter zur Verfügung zu stellen. Diese Frist ist mittlerweile auf 2 Monate reduziert, falls jemand noch keinen hatte, aber diese Frist war sehr wichtig. Und aufbauend auf diesem Smart Meter Rollout und der Installation der Smart Meter eben, hat sich parallel dazu auch eine Datenkommunikationsplattform im Wesentlichen entwickelt. Das ist die EDA-Plattform, die wird betrieben von mehreren Netzbetreibern, wo eben die Daten der unterschiedlichen Stromkundinnen und Kunden, Verbraucherinnen und Verbraucher, Erzeugerinnen und Erzeuger gesammelt werden, abgerechnet werden und wo man dann auch sieht, wer wie viel Strom von wo bezogen hat.
Liebes Publikum, an dieser Stelle muss ich nochmal die Relevanz dieses Themas unterstreichen. Ihr hört das gerade, in Österreich kann man mit seinem Nachbarn zusammen seine Energie teilen, irgendwie kleinere Modelle verwirklichen. Wenn ich zum Beispiel eine große PV-Anlage habe, aber keinen Speicher, vielleicht mein Nachbar sein Dach nicht nutzen will oder nicht nutzen kann mit PV, dann kann der daran partizipieren. Ich kann ihm den Strom verkaufen, verschenken und so weiter. Das ist ein irre Potenzial, was wir im Podcast hier auch nochmal ganz klar sagen wollen, was wir in Deutschland brauchen, gepaart eben mit diesem besseren Smart-Meter-Ausbau. Kannst du das nochmal kurz zusammenfassen, Vera? Wenn ich jetzt irgendwie in der Nachbarschaft, vielleicht mit einem Betrieb, vielleicht mit einem Verein irgendwie zusammen PV-Strom nutzen möchte, den speichern möchte, den ich irgendwie ja netzdienlich zum genau richtigen Zeitpunkt einspeisen möchte, das hilft dem Gesamtsystem, richtig?
Absolut. Also dadurch, dass ich ja, wenn ich den Strom aus der Energiegemeinschaft beziehe, in günstiger bekomme eben, als wenn ich ihn vom Energieversorger beziehe, weil entweder ist der Strompreis null, oder ich zahle etwas dafür, das kann man sich ja bilateral ausmachen, so wie du gesagt hast. Und dadurch, dass ich einfach unmittelbar davon profitiere, nutze ich den Strom auch dann, wenn in unserem Fall die Sonne scheint und mein Nachbar oder mein Freund, meine Familie, wer auch immer, den Strom auch gerade erzeugt. Und damit habe ich einen Anreiz, ihn dann zu verbrauchen, wenn er erzeugt wird. Und damit muss der Strom auch nicht durchs ganze Land geschickt werden. Und dadurch nutze ich auch die übergeordneten Netze nicht und entlasse die Netze.
Ja, das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen. Tatsächlich diese Netzentgelte, die fallen komplett weg oder die sind reduziert oder wie läuft das genau?
Genau, je nachdem, welche Energiegemeinschaft ich eben betreibe oder wo ich da dabei bin, zahle ich unterschiedliche Netzgebühren. Also bei dieser kleinsten Energiegemeinschaft zahle ich gar keine Netzgebühren, weil da der Strom ausschließlich innerhalb des mehrgeschossigen Wohnbaus genutzt wird. Ganz einfach. Wenn ich eben dann den Strom außerhalb des Gebäudes nutze, aber innerhalb des Trafos Bereichs oder innerhalb des Umspannwerks, dann bekomme ich eine Netzreduktion von der Hälfte bis zu einem Drittel. Je nachdem eben, wenn ich innerhalb des Trafos bleibe, zahle ich die Hälfte der Netzgebühr. Wenn ich innerhalb des Umspannwerks bleibe, dann bekomme ich nur ein Drittel reduziert. Und wenn ich quasi meinen Strom von Osten Österreich in den Westen von Österreich schicken möchte, dann muss ich sehr wohl aber die volle Netzgebühr zahlen. Dann nutze ich auch das ganze Netz, auch das übergeordnete Netz und dann gibt's keine Reduktion.
Jetzt kommt Werbung.
Hier im Geladen-Podcast reden wir ja oft über Batterien und Unabhängigkeit. Und genau das ist auch das Riesenthema der Stunde in der Wirtschaft. Digitale Souveränität. Ja, viele sprechen davon, aber kaum jemand weiß eigentlich, wie man es konkret umsetzt. Die einen, die hängen im Käfig dieser riesigen amerikanischen Cloud-Anbieter, sogenannter Hyperscalern, und laufen direkt in die Abhängigkeit. Die anderen versuchen, alles mühsam, teuer und starr auf eigener Hardware im eigenen Haus, also on-premises, zu verwalten. Beide wollen eigentlich dasselbe, nämlich die volle Kontrolle über ihre Daten, aber ohne die Flexibilität einer Cloud zu opfern. Ja, und genau hier setzt unser Partner Pro.io aus Frankfurt an. Die haben nämlich eine Lösung gebaut, die das Thema IT-Souveränität pragmatisch löst. Deutsche Inhaber, Standorte in Deutschland und alles auf Open-Source-Basis mit vollem Enterprise-Support. Und das Geniale daran ist, man holt sich die Unabhängigkeit zurück, egal wo man herkommt, und kann diese starre On-Prem-Infrastruktur in eine hochmoderne Private Cloud verwandeln oder für schnelle Projekte deren Public Cloud nutzen. Alles mit planbaren Kosten und ohne böse Überraschungen. Also, wer das Thema IT-Souveränität jetzt endlich von der Agenda in die Realität holen möchte, geht doch jetzt mal auf proio.cloud/geladen und füllt das Formular für ein unverbindliches Gespräch aus. Also, ich kann es wirklich nur empfehlen, ruft Proio doch einfach mal an und schaut gemeinsam, wie man eure IT souverän und unabhängiger aufstellen kann. Transparent, kontrollierbar und immer auf Open-Source-Basis. Den Link zum Formular findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung. Vera, du kannst dir gar nicht vorstellen, was wir zum Teil hier für E-Mails bekommen im Podcast. Da gab es zum Beispiel mal eine E-Mail von einem Landwirt, der uns per E-Mail geschrieben hat, dass er ja illegal ein Kupferkabel 200 oder 300 Meter unter einer Straße durchgebuddelt hat in einer Nacht- und Nebelaktion. Illegal. Aber so sieht es aus in Deutschland, dass eben dieses Energy Sharing legal bis jetzt zwar möglich ist, aber irgendwie kommt es nicht so richtig in Fahrt. Was von diesen Modellen, die du gerade auf Österreich bezogen hast, was davon ist in Deutschland noch nicht möglich, beziehungsweise vielleicht auch unwirtschaftlich?
Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass dann still und heimlich und im Schutz der Dunkelheit Stromkabeln gelegt worden sind von A nach B, das kommt mir bekannt vor, das haben wir in Österreich eben auch gehabt, bevor die Energiegemeinschaften möglich geworden sind. Und Gott sei Dank haben wir da jetzt einen guten Rahmen oder einen sehr guten Rahmen sogar, wie ich merke. Und diese Dinge sind nicht mehr möglich, nicht mehr notwendig.
Ja, in Deutschland ist ja tatsächlich seit 1. Juni jetzt Energy Sharing auch gesetzlich erlaubt. Das war vorher nicht so. Allerdings haben wir so den Eindruck, hier wurde jetzt einfach EU-Recht irgendwie umgesetzt, was umgesetzt werden musste. Aber tatsächlich hat man sich da nicht wirklich viel Mühe gegeben oder das Potenzial von dem Ganzen nicht wirklich erkannt, weil da eben bestimmte Dinge wie die Netzentgelte zum Beispiel, Anreize, gar nicht wirklich so wie in Österreich umgesetzt werden. Kannst du uns mal kurz da ein bisschen Einblick geben? Was ist in Deutschland jetzt, Stand jetzt im Juni, tatsächlich möglich?
Also soweit ich das eben aus Österreich mitverfolgen kann, hat Deutschland oder die deutsche Politik wirklich nur das umgesetzt, was es umsetzen muss aufgrund der EU-Vorgaben, nämlich die Versorgung von einer Person aus einer Anlage. Es gibt keine Reduktionen bei den Netzgebühren, es gibt keine Förderungen, es gibt keine etablierten Marktprozesse dafür. Also das ist alles sehr stiefmütterlich umgesetzt worden. Das finde ich unglaublich schade, weil wir haben mittlerweile in Österreich knapp 12.000 Energiegemeinschaften umgesetzt und die Leute sind ganz begeistert. Es verbindet die Leute in der Gemeinde und jeder möchte eine Teil einer Energiegemeinschaft sein. Es sind wirtschaftliche Vorteile ganz klar auch bei den Anlagenbetreiberinnen. Es sind neue Geschäftsmodelle natürlich auch für die Anlagenbetreiberinnen, die sich durch diese Energiegemeinschaft ergeben. Es gibt Netzentlastung, es gibt mehr Akzeptanz natürlich auch, weil man kann sich jetzt nicht nur an der PV-Anlage vom Nachbarn beteiligen, sondern man kann sich auch an der großen Freiflächen- oder Agri-PV-Anlage beteiligen, die auf dem Nachbargrundstück oder auf dem Nachbarfeld steht. Das schafft natürlich Akzeptanz für das Projekt. Und das sind alles Punkte, die Energiegemeinschaften mit sich bringen. Und ich glaube, das würde auch Deutschland gut stehen. Unterm Strich war Österreich wirklich so mutig, diesen Schritt zu gehen. Es gehört Mut dazu. Ist verwunderlich, dass Österreich, das kleine Österreich, offensichtlich da so mutig war. Und wenn Österreich dann das kann, dann kann das Deutschland allemal. Vor allem, weil Deutschland doch eine Zeit lang sehr vorbildlich und federführend im Bereich der Photovoltaik war, im Ausbau der Photovoltaik. Und jetzt so ein Gesetz oder so ein Projekt so umzusetzen, ist ja, dafür fehlen mir eigentlich die Worte, weil das Potenzial weit nicht ausgeschöpft wird.
Da müssen wir eigentlich hier im Geladen-Podcast auch nochmal in den nächsten Folgen nochmal recherchieren, wer da eigentlich genau dagegen arbeitet. Vera, ich fasse mal zusammen. Also, die Netze werden entlastet. Wir haben weniger Redispatch. Die Abregelung wird sozusagen generell fallen. Dann wird die Energiewende sozusagen eher zusammen in der Nachbarschaft begriffen. Man hat eh gewisse Akzeptanz dann irgendwie für die lokalen Energiewendeprojekte. Lass uns trotzdem auch nochmal über die Netzentgelte und die Systemfrage in Österreich jetzt nochmal speziell sprechen. Die größeren PV-Anlagen, die sollen ja künftig auch bei euch stärker an den Netzkosten dann eben beteiligt werden. Kleinere Anlagen bis 20 Kilowatt netzwirksamer Leistung, die bleiben weiterhin von diesem Beitrag ausgenommen. Wie sieht denn konkret diese Beteiligung aus da bei euch und ist die eigentlich fair, wenn man jetzt mal überlegt, dass kleinere PV-Anlagen da vielleicht ausgenommen sind und die großen PV-Parks dann eben doch stärker zur Kasse gebeten werden? Da denke ich natürlich daran, lohnt sich diese Investition dann in den nächsten Jahren überhaupt noch?
Zu Weihnachten, also es war der 23. Dezember, ist unser neues Elektrizitätsgesetz beschlossen worden und da ist eben festgelegt worden, dass Stromerzeuger, die ihren Strom einspeisen, eben eine Netzgebühr zahlen müssen. Es wird jetzt Net als Versorgungsinfrastrukturbeitrag genannt. Es ist uns mit den anderen erneuerbaren Verbänden gelungen, einen Maximalwert ins Gesetz reinzuschreiben. Es sind quasi diese 0,05 Cent pro Kilowattstunde, die man einspeist für größere Anlagen, für das man eben eine Transportgebühr zahlen muss. Es war uns ganz wichtig, dass dieser Beitrag fixiert ist, dass er nicht im nächsten Jahr gehoben werden kann und dann im Folgejahr wieder angehoben werden kann, weil wir einfach planbare Rahmenbedingungen brauchen für unsere Projekte, damit wir sie umsetzen können. Es hat einen ziemlichen Shitstorm gegeben, wie unser Wirtschafts- bzw. Energieminister auch eben mit dem Thema an die Öffentlichkeit gegangen ist. Er hat das sehr Batsch hat eigentlich sehr unbeholfen gemacht und gesagt, man zahlt in Zukunft fürs Einspeisen. Die 500.000 PV-Anlagenbetreiberinnen, die wir in Österreich haben, haben das natürlich überhaupt nicht einschätzen können. Was heißt das jetzt für mich? Muss ich zahlen? Muss ich nicht? Wie viel muss ich zahlen? Ich habe ja erst investiert und bin davon ausgegangen, dass ich einspeisen kann, ohne was zu zahlen. Auf jeden Fall war da ein ziemlicher Gegenwind und die Politik oder das Ministerium hat dann eben diesen Versorgungsinfrastrukturbeitrag für die Kleinen ausgenommen und fixiert. Aber zur Frage zurück, eben er ist immer eingeführt worden, weil immer die Aussage war, die Erzeuger zahlen zu wenig für das Stromnetz, was nicht stimmt. Also jede PV-Anlage, jedes Windrad muss den Netzanschluss selber zahlen, jede Erzeugungsanlage muss eine gewisse Pauschale zahlen und die großen Anlagen zahlen sogar Netzverlustentgelte. Also da ist eine große Beteiligung, da ist ein viel Geld, wird auch von den Anlagenbetreiberinnen investiert. Man wollte sie aber noch mehr quasi zur Kasse bitten und noch mehr Beteiligung von ihnen einfordern. Deswegen gibt es diesen Versorgungsinfrastrukturbeitrag. Es ist ein guter Kompromiss gelungen am Ende des Tages. Der Beitrag ist handhabbar, er ist fixiert und damit für die Branche gut kalkulierbar. Ob er fair ist oder nicht, finde ich persönlich nicht. Wie gesagt, wir zahlen schon relativ viel, aber es hat am Ende geholfen, dass das Gesetz beschlossen wird, weil es sind ja viele andere Punkte in dem Gesetz auch noch drinnen gewesen, die gut sind.
Ja, dann wagen wir doch mal einen Blick in die Praxis. Ihr bekommt natürlich wahnsinnig viel mit so im Verband. Welche Projekte funktionieren denn da so in der Praxis besonders gut? Also wenn wir uns jetzt verschiedene Akteure irgendwie mal angucken, das reicht natürlich, du hast es schon aufgezählt, von Mehrparteienhaus über Gemeinden, Gewerbeparks, auch Industrieareale und natürlich die Landwirtschaft. Was läuft da besonders gut, was das Energy Sharing angeht?
Am besten funktioniert oder weil auch eben schon seit knapp 10 Jahren etabliert ist diese gemeinschaftliche Erzeugungsanlage innerhalb des Gebäudes, wo wirklich Nachbarn den Strom sich teilen können. Wir haben nur bei uns in Österreich das Thema mit Zustimmungspflichten beim mehrgeschossigen Wohnbau, wobei auch hier die Rahmenbedingungen gelockert sind. Das heißt, wenn auf einem Gebäudedach oder in der Fassade geht er genauso, oder auf einem Parkplatz, der dazugehört, wenn dort eine PV-Anlage installiert wird und alle Bewohnerinnen und Bewohner an der PV-Anlage teilhaben können, dann reicht eine einfache Zustimmung aus. Das heißt, ich brauche 50% der Zustimmung, kann die Anlage umsetzen. Wenn ich aber egoistischer bin und quasi nur mich selber mit dieser PV-Anlage versorgen möchte, dann müssen alle zustimmen. Also auch da haben wir eigentlich sogar einen Vorteil, merke ich gerade, der in Richtung gemeinschaftliche Erzeugungsanlage geht. Also das ist wirklich das, was am besten funktioniert und am zweitbesten quasi, weil es einfach wirklich da diese Kostenreduktion bei den Netzen gibt, ist diese erneuerbare Energiegemeinschaft, wo ich innerhalb eines Trafos meinen Strom verkaufen oder verschenken kann zu einem Preis, den ich selber festlege.
Ganz, ganz toll zu hören. Vielleicht gibst du uns auch mal einen Einblick von sozusagen deinem Lieblingsprojekt, was Energy Sharing in Österreich angeht. Ich habe mein Lieblingsprojekt schon, das noch nicht realisiert ist. Da hat uns mal eine User-Mail erreicht. Da ging es um sehr energieintensive Industrie, die direkt neben einem Vereinsheim, Sportheim, platziert wurde, wo die PV-Anlage dieses Vereinsheim tatsächlich abgeregelt wurde, immer wieder und nicht darüber fließen konnte. Ich glaube, es waren irgendwie 100 Meter oder so. Und das konnte in Deutschland, ich glaube Sachsen war das Bundesland, es konnte nicht geregelt werden. Es ist verboten, das sozusagen, wenn es nicht einspeist, dann quasi irgendwie anders rüberzuleiten zum Nachbarn. Was ist dein Lieblingsprojekt, was realisiert wurde?
Ich habe eigentlich gar kein Lieblingsprojekt, weil es gibt so viele tolle Projekte, wo wirklich auch viel Leidenschaft drinnen steckt. Sei es jetzt im Kleinen als auch im Großen, jede Energiegemeinschaft hat so seine Spezialität, unterschiedliche Erzeugermixe auch, PV, Wind, Wasserkraft, unterschiedliche Verbrauchsstrukturen. Drum, ich habe gar keine Lieblingsgemeinschaft. Ich finde sie alle einfach nur grandios und genial einfach, ja.
Um jetzt daran zu partizipieren oder eben als Erzeuger aufzutreten, da heißt es, glaube ich, im Gesetz, dann wird man aktiv sozusagen energiewirtschaftlich. Kannst du das mal erklären, wie man sozusagen genau dann aktiv wird als Haushalt oder Betrieb oder was auch immer? Und wie funktioniert das dann genau mit der Abrechnung jetzt mit den Nachbarn oder sonst wem?
Aktiv ist jeder Endkunde oder jede Endkundin, die etwas mit Strom zu tun hat, die Strom erzeugt, speichert, verbraucht, die gewisse Flexibilitäten auch zur Verfügung stellt. Also alle sind wir jetzt aktive Kundinnen, was ja wunderbar ist. Und diese Kundinnen eben können auch an den Energiegemeinschaften teilnehmen. Wie funktioniert die Abrechnung? Ich habe es eingangs schon erwähnt, es gibt eben diese EDA-Plattform, das ist eine Plattform, die betrieben wird von Netzbetreibern, wo alle Erzeugungs- oder wo alle Energiegemeinschaften quasi sich registrieren müssen. Dort sind auch die Zählpunkte zu hinterlegen und diese Plattform quasi rechnet auch ab, wo der Sonnenstrom hingeht, welcher Zählpunkt gerade wie viel Sonnenstrom aus der PV-Anlage verbraucht, was aus der Batterie bezogen wird, auch das ist möglich. Und jeweils am Folgetag, also am nächsten Tag, stehen diese Informationen dann auch in diesem Portal zur Verfügung und man sieht, wer wie viel verbraucht hat und man kann es dann auch über dieses Portal abrechnen und die Rechnungen stellen. Also dieses Portal hat sich in den letzten Jahren auch wirklich weiterentwickelt eben. Ich muss dazu sagen, es hat anfangs natürlich Schwierigkeiten gegeben. Das, so ein Portal bildet sich nicht von heute auf morgen, aber mittlerweile funktioniert es sehr gut. Es ist sehr etabliert. Die Daten werden auch wirklich im Viertelstunden-Raster dort gesammelt und ausgewertet. Und auch das ist eben ein wichtiger Punkt, damit es funktioniert.
Ehrlich gesagt, wenn man so an das Thema Abrechnung gerade denkt und dann eben so ganz viele kleine dezentrale Erzeuger und die diese Gemeinschaften dann bilden, dann denkt man ja eigentlich, puh, da muss wahrscheinlich dann doch einiges an Bürokratie dazu wachsen, dass das irgendwie alles funktioniert. Aber wenn man dir jetzt gerade zugehört hat, dann ist eher das Gegenteil der Fall. Das hört sich ja doch sehr niederschwellig an und jetzt gar nicht unbedingt so, dass das irgendwie ausbremst, oder? Ist das das richtige Gefühl?
Also ja, also diese Datenkommunikation, die funktioniert. Das Registrieren funktioniert, die Netzbetreiber sind eingespielt, also das hat sich wirklich mittlerweile etabliert, funktioniert gut. Die Herausforderungen beginnen davor, nämlich die Gründung von so einer Energiegemeinschaft. Also natürlich muss man Stromabnehmerinnen, Abnehmer suchen, finden, sie überzeugen, dass sie bei mir Strom günstiger bekommen. Man muss einen Verein gründen, man muss Verträge unterschreiben. Also das ist natürlich aufwendiger, aber das kennt man ja auch aus dem privaten Bereich. Alles, was man mit Freunden oder innerhalb der Familie unternimmt. Man muss miteinander reden, man muss sich arrangieren, man muss Regeln vereinbaren. Das macht es natürlich bis zu einem Stück weit ein bisschen komplizierter, aber wenn man diesen organisatorischen Prozess abgeschlossen hat, dann hat man den größten Schritt eigentlich schon getan. Dann muss man sich quasi wirklich nur mehr registrieren bei dieser Plattform und dann funktioniert die Abrechnung auch schon. Und darum sagen wir auch immer, es ist wichtig, einen Kümmerer zu haben. Also jemand, der das wirklich das Projekt auch in die Hand nimmt und sagt, okay, passt, ich bin davon jetzt überzeugt und ich möchte meine Nachbarinnen oder meine Miteigentümerinnen, wenn es innerhalb des Gebäudes ist, mit Strom versorgen. Ich muss mit ihnen einfach reden und ihnen das Angebot machen und sie davon überzeugen.
Klingt auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich glaube, wir Deutschen reden immer ganz schnell über ja Geldwerte, Vorteile, über Finanzamt, über Anmeldung von irgendeinem Gewerbe, Kleinunternehmerregelung oder so. Das ist tatsächlich in der deutschen Sicht deutlich komplizierter, als du das jetzt irgendwie darstellst.
Ich muss auch sagen, es gibt eben über die letzten Jahre hat sich auch eine tolle Koordinationsstelle für das Thema entwickelt, die österreichische Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften, die sehr viele Musterverträge für das Thema auch zur Verfügung stellt, sehr viele Erklärvideos, Abrechnungsvorlagen und so weiter. Vor kurzem haben die sogar eine Börse quasi installiert, wo man sieht, okay, ich bin hier mit meiner PV-Anlage oder ich bin hier als Verbraucher, vielmehr als Stromverbraucher, wo ist die nächste Energiegemeinschaft, an der ich mich anschließen kann und welche Konditionen hat die, also wirklich so eine Vermittlungsplattform.
Vera, jetzt müssen wir spätestens mal über die Batterien sprechen. Wir sind ja ein Batterie-Podcast. Du weißt, in Deutschland oder grundsätzlich redet man ja immer bei der Energiewende, dass man sozusagen pro Haushalt PV, Speicher und dann Energiemanagementsysteme denkt. Energy Sharing ändert ja jetzt das komplette Spiel. Man würde ja quasi sich verbinden mit dem Nachbarn, mit dem Gewerbe nebenan oder auch vielleicht mit der Stadt und dann einen Quartierspeicher andenken und so und dann tatsächlich zusammen PV-Fläche, Speichergröße, Dimension, Ort zum Beispiel irgendwie überdenken. Insofern, das ist jetzt ein komplett anderes Spiel im Sinne der Energiewende und des Netzes. Ich finde es ganz, ganz toll. Kannst du mal kurz darüber sprechen, wie die Akteure da sozusagen jetzt anders denken müssen?
Also je nachdem quasi, wer ich bin, ob ich ein Erzeuger, Erzeugerin bin oder ein Stromkunde, Stromkundin, sollte ich den Strom dann eben auch anders nutzen. Viele haben, weil du es angesprochen hast, mittlerweile auch eine Batterie mit dabei, weil genauso wie in Deutschland der Strompreis in den Mittagsstunden schon sehr niedrig ist, bis hin sogar negativ ist. Und da hilft eine Batterie, das natürlich auszupuffern. Wenn ich ihn quasi zwischenspeichere in der Batterie, dann kann ich ihn zeitverzögert wieder an meine Freunde, an meine Tochter, das machen auch viele, viele verkaufen ihren Strom oder verschenken vielmehr ihren Strom an ihre Kinder, die vielleicht in der Stadt studieren, die nicht so viel Geld quasi zur Verfügung haben und dann schenken die Eltern von ihrem eigenen Hausdach den Strom ihrer Tochter, die zum Studieren in Wien ist. Mit einer Batterie bin ich dann halt nochmal flexibler und kann den Strom noch besser auch an die Energiegemeinschaft verkaufen.
Wie ist das eigentlich mit den Netzentgelten für die Speicher? Wie ist das in Österreich geregelt?
Für die Einspeisung wird der Strom aus der Batterie noch mit keiner Netzgebühren belegt. Das ist so wie der Strom quasi, der aus der PV-Anlage eingespeist wird, zahle ich für die Batterie auch nichts. Was wir aber aktuell in Diskussion haben und wo auch Regulare noch geschaffen werden, ist, wenn ich die Batterie aus dem Netz belade, ob ich dafür eine Gebühr zahle oder nicht. Denn eine Batterie ist ja in Österreich oder die Batterie ist in Österreich ja eigentlich erst seit 6 Monaten gesetzlich definiert. Also wir haben sie gesetzlich verankert erst seit 6 Monaten, nämlich dass es ein Erzeuger ist, aber auch ein Einspeiser. Und folglich beginnen die Diskussionen, welche Netzkosten hat eine Batterie. Und die Diskussion ist deswegen so entscheidend, weil eben die Batterie für den Bezug Netzgebühren zahlen, wie die Waschmaschine oder ein E-Auto auch. Und wir sind jetzt beim selben Thema wie Deutschland auch. Eine Batterie soll dann keine Netzgebühren zahlen für den Bezug, wenn sie systemdienlich ist. So, das Thema systemdienlich diskutieren wir seit mehreren Monaten, wenn nicht Jahren, weil wir natürlich schauen müssen, dass die Batterien, wovon wir sehr, sehr viele Batterien in Österreich brauchen. Dazu haben wir eine eigene Studie gemacht. Aber dass die Batterien auch wirklich effizient bewirtschaftet werden in beide Richtungen. Und dafür müssen sie eigentlich auch vom Bezug, von den Bezugsnetzgebühren befreit werden. Wir wissen, eine Batterie kann, wenn sie marktgetrieben beladen wird, nicht nur marktdienlich sein, sondern auch systemdienlich, netzdienlich. Und da laufen eben gerade die Diskussionen mit dem Regulator, mit dem österreichischen Stromnetzregulator. Und wir versuchen da als Verband, möglichst die Batterien eben von den Netzgebühren zu befreien.
Ehrlich gesagt, mir stellt sich so die Frage, oder wir haben das auch im Vorgespräch, Patrick und ich schon heiß diskutiert, das bietet ja alles ganz viele neue Möglichkeiten, auch gerade für Batteriespeicher. Kannst du dir das vorstellen, dass das in Zukunft mit Speichern so möglich ist, dass man seinen Eigenverbrauch optimiert, gleichzeitig an Energy Sharing mit irgendwem teilnimmt und dann eben aber auch netzdienlich arbeitet?
Ja, also das ist ja aktuell auch schon möglich. Die Batterie kann in unterschiedlichsten Geschäftsmodellen oder Betriebsweisen aktuell parallel betrieben werden. Er kann es technisch, er darf es rechtlich. Ob es nur immer Sinn ergibt, ist eine andere Frage, weil die Geschäftsmodelle oder die Betriebsweisen auch gegenläufig sein können. Unter Umständen braucht man eine relativ große Batterie dann auch. Aber der Fantasie sind fast keine Grenzen gesetzt. Was wir in Österreich jetzt auch noch parallel machen, ihr merkt, in Österreich tut sich sehr viel aufgrund dieses Gesetzes, was letztes Jahr beschlossen worden ist, müssen jetzt noch viele Teilgesetze quasi nachgezogen werden. In Österreich wird gerade über die Messkonzepte gesprochen. Das heißt, wo überall bei einer Hybridanlage, also mehrere Stromerzeugungsanlagen, sei es jetzt nur PV-Anlagen oder auch Wind, plus eben die Batterie co-located dazu, wo überall muss ich einen Zähler installieren, einen Abrechnungspunkt? Und muss das wirklich ein Zähler sein oder kann es auch nur ein virtueller Abrechnungspunkt sein, wo quasi mathematisch berechnet wird, woher der Strom kommt und wohin er geht? Diese Messkonzepte sind aktuell in Diskussion und wenn wir das geklärt haben und auch das Thema der Systemdienlichkeit, dann wissen wir, was möglich ist, was es kostet und dann können die vielen Projekte, die jetzt schon projektiert worden sind und in den Schubladen liegen, auch wirklich umgesetzt werden. Und darum gehe ich davon aus, dass wir nächstes Jahr wirklich im Bereich der Speicherung einen doch deutlichen Boom haben werden, was mich freut, weil Österreich wird die Batteriekapazitäten, die wir jetzt haben, bis 2040 knapp verzehnfachen müssen. Wir haben in Österreich schon sehr viele Wasserkraftwerke, Pumpwasserkraftwerke, auf die wir auch sehr stolz sind und die uns auch sehr helfen jetzt. Aber wir müssen genauso viele Batterien dazu bauen, wie wir Pumpspeicherkraftwerksleistung haben. Also das ist schon beachtlich und dafür müssen wir wirklich schauen, dass wir möglichst die Rahmenbedingungen so bauen, dass wirklich auch die Projekte dann umgesetzt werden können.
An dieser Stelle, liebes Publikum, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr persönlich in Deutschland das Energy Sharing umsetzen würdet, falls ihr es denn so wie in Österreich ja nutzen dürftet. Wen würdet ihr mit Strom beliefern? Wo würdet ihr Strom beziehen? Würdet ihr mit eurer Nachbarschaft vielleicht einen Quartierspeicher in Betracht ziehen? Würdet ihr vielleicht ja E-Auto Tankstelle plötzlich sein in den gewissen Stunden, wo ihr normalerweise abgeregelt werdet. Ja, Vera, jetzt mal die letzte Frage. Wir sehen ja in Deutschland einen riesig großen Anstau von Netzbegehren, von Großbatterien, die den großen vier Übertragungsnetzbetreibern vorliegen. Das sind mittlerweile über 1000 Gigawatt Leistung, die da an Großbatterien in der Pipeline sind. Wie ist das in Österreich?
In Österreich ist es sehr ähnlich. Wir sind sicherlich diese Zehnerpotenz, die wir immer darunter sind, weil wir kleiner sind, darunter. Was einerseits gut ist, weil es zeigt, dass die Branche bereit ist, Projekte umzusetzen. Sie haben ihre Aufgaben gemacht, haben Projekte entwickelt und Lösungen geplant. Aber sie hängen jetzt eben fest, weil die Gesetze, die letzten Details noch nicht klar sind und deswegen können sie noch nicht umgesetzt werden. Wir haben auch die Herausforderungen, dass die Netzbetreiber noch nicht ganz genau wissen, wie sie die Batterien quasi bewerten sollen, wie sie die reihen soll, wer zuerst anschließen darf, ist es der Bezieher, ist es der Einspeiser, ist es die Batterie und so weiter. Also da muss man noch Hirnschmalz investieren, aber auch das wird gelingen in den nächsten Monaten und dann können die Projekte umgesetzt werden.
Ja, ganz zum Schluss würde ich doch nochmal gerne auf Deutschland zu sprechen kommen. Wir haben jetzt gehört, wie ja viele positive Aspekte da in Österreich sehr, sehr gut laufen und hier in Deutschland eben leider nicht. Wir haben jetzt schon vorhin thematisiert, irgendwie wird das da ausgebremst. Du hast da vielleicht auch ein paar nähere Einblicke, wahrscheinlich tauschst du dich auch teilweise mit so deutschen Kolleginnen und Kollegen aus. Was bekommst du da so mit? Liegt das irgendwie an großen Energieversorgern, den Netzbetreibern, die sich irgendwie zu wenig bewegen oder doch in erster Linie an der Regulatorik, an der Politik, oder was ist so das Problem?
Die Politik muss die Rahmenbedingungen grundsätzlich mal schaffen. So ist es in Österreich auch gewesen. Die damalige Ministerin hat die Rahmenbedingungen geschaffen und dann ist es daran gegangen, die Netzbetreiber bei der Hand zu nehmen, dass sie diese Möglichkeiten auch umsetzen können, dass sie die Vorgaben, die sie haben, umsetzen können. Auch das ist gut, hat in Österreich gut funktioniert, gemeinsam mit dem Regulator, der da auch drauf geschaut hat, dass die Netzbetreiber das machen, was ihre Aufgabe ist, was ihnen vom Gesetz her auch aufgetragen wurde. Und da ist auch wirklich darauf geschaut worden, dass die Projekte möglich sind. Also da war auch wirklich ein politischer Zug zum Tor da, dass man das umsetzt. Mit dem Energy Sharing, wie es jetzt in Deutschland eben seit 1. Juni möglich ist, ist wirklich nur das umgesetzt worden, was umgesetzt werden musste von Seiten der EU. Da ist sicherlich der zu wenig Mut in der Politik vorhanden gewesen, ganz klar. Und offensichtlich ist es auch nicht gelungen in den letzten 1,5 Jahren, soweit ich das mitbekommen habe, ist ja das Gesetz schon vor 1,5 Jahren oder dieser Passus schon vor 1,5 Jahren beschlossen worden. Also die Zeit hätte man sehr gut nutzen können, um die technischen Dinge abzuklären, um die Kommunikationsmöglichkeiten abzuklären, um einfach das Ganze auf Schiene zu bringen. Das hat offensichtlich noch nicht stattgefunden, diese Abklärung. Also ich würde der Politik die Schuld geben, die hätte das Heft mehr in die Hand nehmen müssen und da wirklich durchziehen müssen, so wie es in Österreich passiert ist. Nur wenn alle an einem Strang ziehen, dann funktioniert das. Es wird immer Ausreden geben, warum etwas nicht funktioniert. Man kann es immer auf die Zeit schieben, man kann es immer auf MitarbeiterInnenmangel schieben. Es hilft nur leider nichts. Wir müssen das umsetzen, wir müssen es bewerkstelligen, wir müssen es gemeinsam bewerkstelligen, dann geht es auch leichter.
An dieser Stelle kleiner Appell, liebes geladen Publikum, nehmen Sie doch genau diesen Podcast und schicken Sie ihn doch mal an Ihre Lokalpolitiker. Vielleicht schaffen wir es irgendwie, wie diese Bürgerbewegung von unten nach oben. Wir warten immer auf die Bundesnetzagentur aus Bonn. Aber ganz ehrlich, wir sind super enttäuscht, dass die dynamischen Netzentgelte jetzt da wieder vom Tisch sind. Das ist nicht nur schade, das ist eine Katastrophe, auch was da in Richtung Smart Meter passiert. Ich kann Ihnen nur sagen, bitte schicken Sie diesen Podcast mal an die Politiker, die Sie kennen. Vielleicht schaffen wir es von unten nach oben, dass wir diese BürgerEnergie-Gedanken vielleicht auch in Deutschland irgendwie umsetzen und die Bundespolitik jetzt echt mal in Verantwortung ziehen. Das kann doch nicht sein, dass wir in Deutschland hier irgendwie festhängen in diesen regulativen Schranken. Das kann nicht sein und so schwer ist es dann eben auch nicht. Vera, letztes Wort überlasse ich dir. Vielen Dank, dass du hier warst im geladen Podcast.
Genau, vielleicht noch ein Punkt. Es ist überhaupt nicht schwer. Und wenn es Fragen gibt, also das kleine Österreich hat es bewerkstelligt, Strom im großen Ausmaß quasi zu erzeugen, zu teilen. Und wenn Österreich das schafft, wird es Deutschland allemal schaffen. Und wenn ihr es nicht schafft oder die Politik es nicht traut oder Fragen hat, wir stehen sehr gerne zur Verfügung. Es steht die österreichische Politik zur Verfügung. Es steht der österreichische Regulator zur Verfügung. Es stehen die tausenden Energiegemeinschaften, die in Österreich schon umgesetzt sind, stehen für Fragen, Anregungen zur Verfügung. Bitte kopiert es einfach, unser Modell. Es ist sehr einfach, Copy-Paste. Man muss das Rad nicht neu erfinden. Spart euch die Zeit und setzt die Energiegemeinschaften um, wie es in Österreich erfolgt ist. Es macht Spaß. Es hat einen Win-Win für alle Beteiligten und schafft leistbare Energiepreise für die Bevölkerung und für die Wirtschaft. Und das ist das, was wir alle brauchen.
Danke, Vera, für diese Ansage und danke, dass du hier warst.
Liebes Publikum, jetzt speziell aus Österreich, schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr auch irgendwie schon bei Energy Sharing partizipiert, wie ihr da teilnehmt und geht da durchaus mal ins Detail, das würde uns sehr interessieren. Ansonsten sind wir am nächsten Sonntag wieder für euch da. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss, bis bald.
Wie immer freue ich mich, dass du zugehört hast. Wenn du uns noch weiter unterstützen willst, dann bewerte den Geladen-Podcast doch gerne in deiner Podcast-App. Das ist immer ganz wertvoll für uns. In Spotify und Apple, da gibt es dazu diese 5-Sterne-Funktion. Ein bisschen versteckt, aber die findest du bestimmt. Da kannst du auch gerne reinschreiben, was wir vielleicht in Zukunft noch besser machen können. Abonnier gerne diesen Kanal und empfiehl uns auch bei deinen Freunden und Bekannten weiter. Bedanken wollen Daniel und ich uns wie immer bei allen Gesprächsgästen, speziell bei unseren Partnerinstituten, die das hier überhaupt möglich machen. Und natürlich bei all denen, die uns auch hinter den Kulissen sonst noch helfen.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.